Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, neue Musik lieben, happy birthday to you. Heute ist eine ganz besondere Podcast-Folge, denn ich habe die Ehre, die andere Podcasterin zum Thema neue Musik, klassische Musikszene und so weiter begrüßen zu dürfen, und zwar Irene Kurka. Irene ist Sängerin und hat vor genau 2 Jahren, am 10. April 2018, ihren Podcast Neue Musik Leben gegründet. Wir haben darüber gesprochen, wie für sie alles so losging, wie sie zur neuen Musik gekommen ist, wie sie auf das Format Podcast gekommen ist und wie sie gerade als Freelancerin, die eigentlich hauptsächlich von Konzerten lebt, mit der aktuellen Corona-Krise umgeht. Außerdem, aber das nur nebenbei bemerkt, hat Irene verraten, dass sie keinen Fernseher hat. Und deswegen hat sie am Ende gleich 2 super coole Buchtipps mit richtig dicken Schinken parat, denn sie liest super gerne super viel. Ihr könnt also gespannt sein und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Irene.
Hallo, lieber Max.
Ich freue mich, dass du heute zu Gast bei Weidesfeld der Podcast bist. Wir haben ja schon von langer Hand endlich mal geplant, uns kennenzulernen und uns mal gegenseitig auch für unsere Podcasts zu interviewen. Und jetzt stell dir vor, wir hatten echte Treffen geplant, und was ist jetzt passiert? Wir müssen einen Videocall machen, weil wir mitten in dieser furchtbaren Corona-Krise stecken.
Genau, wir wollten uns ja schon die ganze Zeit treffen und es hat immer nicht geklappt.
Und jetzt sind wir selber schuld.
Wir müssen es aber jetzt trotzdem endlich mal machen. Aber das Treffen holen wir noch nach.
Ich denke auch, das machen wir auf jeden Fall. Wir haben es jetzt gerade schon angesprochen. Also wir sind mitten in dieser Corona-Geschichte drin. Du bist ja auch hauptsächlich freiberuflich tätig. Kannst du kurz mal erzählen, wie sich jetzt diese aktuelle Situation auf deine berufliche Freelancer-Situation auch auswirkt?
Ja, also bei mir sind, wie bei uns allen, alle Konzerte abgesagt worden. Das ist natürlich total traurig, weil ich mich auf so viele Sachen gefreut habe und natürlich auch vorbereitet habe. Und es hat natürlich jetzt auch Konsequenzen darauf, was ich jetzt übe, weil ich eigentlich überhaupt nicht weiß, wofür ich übe, weil ja keiner weiß, wann ja das normale Konzertleben hoffentlich wieder zurückkommt. Und im Moment übe ich jetzt Stücke für September und hoffe, dass ja im September die Konzerte stattfinden werden. Ich übe auch viele so alte Stücke, wo ich sonst sehr viel neue Musik singe, übe ich im Moment auch wieder sehr viel Händel und Mozart und Bach. Dann habe ich mich halt, wie viele Künstler auch, es gibt ja zum Glück alle möglichen Förderhilfen und Anträge, da habe ich jetzt alles eingereicht und mal gucken, wann Geld auf mein Konto kommt. Ich unterrichte gar nicht so viel, das heißt, ich habe tatsächlich auch mehr Zeit als sonst, die ich jetzt zum Teil auch ins Podcasten stecke oder auch überlege, was kann ich für neue Projekte machen. Es gibt auch ein großes Projekt im November, wo ich jetzt schon in der Vorbereitungsphase bin und eben hoffe, dass es stattfinden wird. Und ja, wir in NRW, wir dürfen zu zweit mit Abstand spazieren gehen, und das,
na, immerhin.
Das praktiziere ich ja fast jeden Tag. Also ich glaube, so gesund wie ich gerade lebe, das ist unglaublich. Also ja, genau, das ist die Corona-Krise.
Ja, also das heißt, du hast einen ganz interessanten Punkt angesprochen, diese Förderungen, die es ja auch gibt, gerade um die freiberuflichen Künstler zu unterstützen. Wie schätzt du das ein? Also ist das gut gelöst? Funktioniert das wirklich so spontan, wie es auch angepriesen wird? Und wie ist das von den Beträgen? Ist das eine richtige Hilfe?
Also ich habe jetzt bisher nur die Anträge eingereicht. Ich habe noch kein Geld bekommen, deswegen kann ich dir jetzt noch nicht sagen, wie gut oder wie schnell das funktioniert. Und es ist unterschiedlich. Bei dem einen Antrag, da habe ich überhaupt keinen Beleg und nichts bekommen. Also ich habe da was hingemeldet und warte jetzt. Und das für die Selbstständigen, das ist bei uns vom Land organisiert und das ist viel automatisierter. Also da kam dann zumindest schon eine Bestätigung. Aber wie schnell das jetzt auf mein Konto kommt, das werden wir jetzt auch sehen. Und also ich finde schon, dass sehr schnell sehr viel passiert ist. Das finde ich auch sehr beeindruckend, also auch von der Regierung. Ich finde auch sehr beeindruckend, wie, dass wir doch eine sehr starke Musikerlobby haben und dass da echt sehr schnell was passiert ist, auch so Deutscher Kulturrat, Deutscher Musikrat, NMZ, also da gibt es natürlich auch noch viel mehr Akteure, aber die haben sich echt gleich dahinter gehängt. Es gibt ja auch die Petition, die ist jetzt, glaube ich, heute wieder nochmal zum Unterschreiben, weil scheinbar diese Petition mit dem Grundeinkommen ist im Bundestag gelandet und jetzt müssen wir nochmal unterschreiben. Also auch hier nochmal ein Aufruf, aber wer weiß, wann da die Sendung jetzt ausgestrahlt wird, dann ist es vielleicht schon wieder Schnee von gestern. Also mir geht's so, wenn das jetzt wirklich, ne, in 1-2 Monaten hoffentlich wieder normal wird, werde ich klarkommen. Und es ist bei mir genauso wie bei allen, umso länger das jetzt dauern sollte, was ich natürlich nicht hoffe, umso schwieriger wird das alles, weil sich das natürlich immer alles ja nach unten schraubt. Und wir sind ja dann, also die Musiker sind ja nicht die einzigsten, die jetzt unter dieser Krise leiden. Ne? Das betrifft ja fast jeden.
Du hast gesagt, du planst bzw. übst dann jetzt schon für Konzerte im September. Sind das dann welche, die jetzt sowieso für September geplant waren? Oder du hast ja auch, wir haben im Vorhinein ja telefoniert, du hast auch von so einem ganz besonderen Konzertprojekt erzählt, was jetzt aber verschoben oder in anderer Form stattfinden muss. Sind das dann, also wie ist da jetzt das Prozedere? Sind die alle schon neu terminiert oder wartet jetzt gerade mal jeder ab?
Also im September sind bei mir bisher die Sachen, die sowieso geplant waren. Bei mir sind die meisten Sachen, die jetzt verschoben wurden, eher tatsächlich aufs nächste Jahr verschoben worden, also nicht jetzt in den Herbst. Und ich selber plane ja eine Veranstaltung passend zu meinem Podcast. Die heißt Play on Demand, neue Musik und neue Medien. Die wird am 7.11. in Düsseldorf stattfinden. Dort wird es ein Gespräch, ein Roundtable, auch mit Moritz Eckert zum Beispiel, in der Stadtbücherei in Düsseldorf geben. Dann werden wir mit einem netten musikalischen Spaziergang zum Salon des Amateurs, das ist ein Club in Düsseldorf, laufen und dort gibt es dann ein Konzert mit Martin Schieber am Klavier, mit mir, Stimme und Uraufführung von Christian Jendrejko, Martin Schieber und jetzt habe ich gerade einen Hänger, Christian Banasik, genau. Und ja, wir hoffen einfach sehr, dass das im November stattfinden kann, sonst müssen wir uns natürlich auch was überlegen, ob wir es verschieben. Oder ob wir jetzt bei so einem Thema wie neue Musik und neue Medien uns irgendwas Cooles, Digitales einfallen lassen.
Das ist tatsächlich jetzt so ein interessantes Ding. Ich meine, das ist einerseits ganz tragisch, andererseits auch aus der Not heraus entstehen jetzt schon verschiedenste Sachen, ne? Irgendwelche Unterrichtsformate im Online-Bereich oder auch Konzertformate. Ich bin gespannt, was sich diesbezüglich auch entwickelt, was dann vielleicht später, wenn das alles ausgestanden ist, ja neue Impulse auch in die ganze kulturelle Arbeit reingebracht hat.
Genau. Das hoffe ich auch, wobei ich mir sehr wünsche, dass, also ich hoffe auch, dass es so kommen wird, dass wir wieder die Live-Konzerte haben. Also ich bin ein totaler Live-Konzerte-Mensch und ja, das wünsche ich mir einfach.
Du lebst ja auch hauptsächlich von deinen Live-Konzerten.
Das
du
ist
sagst
richtig.
Ja, jetzt ist erstmal alles weg, weil du unterrichtest kaum. Mhm. Um von neuer, also du bist ja Spezialistin für neue Musik und um von neuer Musik und nur von Konzerten mit neuer Musik eine Existenz aufzubauen als Freelancer und seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, das kenne ich aus eigener Erfahrung, das ist ja nicht so einfach. Jetzt erzähl doch mal, wie bist du denn tatsächlich in diese Richtung gekommen? Wann hast du plötzlich neue Musik kennengelernt und hast beschlossen, dass das der Inhalt oder ein großer Inhalt deines künstlerischen Lebens sein soll?
Also ich bin dem relativ früh schon begegnet. Das lag daran, dass ich auf einem sehr guten musischen Gymnasium in Erlangen war und wir auch einen bisschen durchgeknallten Musiklehrer hatten. Und wir haben überhaupt sehr viel gelernt über Musikgeschichte, Musiktheorie. Und ja, der hat, glaube ich, da war ich in der 7. Klasse, habe ich dann auch zum ersten Mal Berlioz-Sequenzer gehört, Gesang der Jüngliche Stockhausen, John Cage, das präparierte Klavier, natürlich auch 433. Und das hat mich schon ziemlich fasziniert. Und auch bei der Berlioz-Sequenzer war es so, ich war damals total geschockt, weil ich auch wirklich dachte, oh Gott, die tut sich was mit der Stimme an, die Frau. Ich glaube, er hat uns auch die Aufnahme von Kathy Barbarian, also der Frau von Berio, vorgespielt. Und gleichzeitig gab es aber eine Stimme in meinem Kopf, die sagte, Irene, es könnte sein, dass du auch mal dieses Stück singen wirst. Das fand ich natürlich damals total absurd. Und ja, und dann kam das irgendwie immer wieder und dann war ich halt studieren und habe unter anderem dann ein Jahr in den USA, in Dallas, Texas, an der Southern Methodist University studiert. Und dort gab es wie an vielen Universitäten auch ein sogenanntes New Music Ensemble, wo alle eigentlich hingehen sollten, irgendwie, weiß nicht, zwei Semester und da ihre Credit Points bekommen. Und es war aber so, dass meine ganzen Kollegen, also die Sänger und Sängerinnen, die haben sich alle eingetragen, aber niemand ist aufgetaucht. Die einzigste, die hingegangen ist, das war ich. Und ja, und ich habe am Anfang auch Bahnhof verstanden, aber ich habe mich halt drauf eingelassen und ich finde, die hatten auch gute Lehrkräfte. Und am Anfang habe ich ewig gebraucht, um irgendwie so ein Stück, wo ich jetzt im Nachhinein sage, das war eigentlich noch ziemlich einfach, aber das zu lernen. Und dann habe ich das immer wieder gemacht. Und wir hatten aber sogar auch Komposition als Studiengang. Also ich glaube, es war ein Masterstudiengang und die musste ja dann auch so Recitals machen und haben natürlich auch für Gesang geschrieben. Und dann ja, war es immer so, wer kann denn das singen? Und dann hieß es immer, also The Crazy German hieß es dann immer. Und und dann habe ich das halt gemacht. Und das Witzige ist, ich meine, Texas ist ja ein wirklich großer Bundesstaat in USA. Und die anderen Hochschulen oder Universitäten hatten das gleiche Problem. Und irgendwann habe ich dann auch die neue Musik in Austin gesungen oder in Denton oder in Fort Worth. War alle so, hey, das ist so eine komische Deutsche, die singt das, ne? Und dann wurde ich immer besser. Aber das Witzige ist auch im Nachhinein, die Musik, die ich damals gesungen habe, die ist jetzt aus deutscher Sicht, aus, ne, so wie wir hier die experimentelle und Avantgarde-Musik kennen, also das war eigentlich noch überhaupt keine neue Musik. Deswegen verstehe ich es jetzt im Nachhinein noch weniger, dass die alle so viel Angst davor hatten, weil du hast eigentlich noch total normal gesungen. Ja, gab vielleicht mal einen Tritonus oder so, aber es war eigentlich noch ziemlich harmlos. Und dann kehrte ich zurück nach Deutschland. Und ich bin ja in Franken groß geworden, bei Nürnberg. Und da gab's oder gibt's auch immer noch eine große fränkische, bayerische Neumusikszene. Es gibt ja auch im Bayerischen Rundfunk ein Programm, das heißt Concerto Bavarese. Und da wurde das auch sehr gefördert. Und dann hatte ich halt sozusagen mit der fränkischen Neumusikszene erstmal zu tun, habe darüber auch Aufnahmen bekommen im Funk. Das war super. Und das war so der nächste Schritt. Und erst als ich dann nach Nordrhein-Westfalen gezogen bin, hatte ich dann immer mehr mit dem zu tun, was man vielleicht heutzutage in Neumusik nimmt oder wo es wirklich ein bisschen schräger und abgefahrener wird. Aber es war eigentlich gut, dass sich das so langsam aufgebaut hat oder verschärft hat, sage ich mal, und ich dann so auch mit meinen stimmlichen Möglichkeiten gewachsen bin, weil ich damals auch niemanden kannte, der mir das hätte beibringen können. Also so Studiengänge gab es nicht. Und es war eben alles learning by doing. Und das ist auch nicht das Schlechteste, weil ich halt immer auch geguckt habe, okay, wie komme ich mit der Stimme, bin beim Körper klar, dass es mir damit gut geht. Und heutzutage gibt es ja nicht viele, aber ein paar Studiengänge und das ist natürlich sehr schön. Die Leute sind natürlich auch jetzt spezialisierter, ne? Und ich bin da eigentlich so zufällig reingerutscht, aber habe dann, naja, vielleicht gibt es dann doch keine Zufälle, irgendwann gemerkt, ich bin halt so ein neugieriger Mensch, dass das sehr zu mir passt und dass die neue Musik gerade auch in den letzten Jahren ist ja eigentlich alles mittlerweile. Also es ist ja so vielseitig, von meditativ bis lustig bis schräg bis Multimedia. Also da ist ja alles dabei und ich kann mich da genial austoben. Also ich liebe es.
Und abgesehen davon, wann du da auch interessehalber dazu gekommen bist, wann war, also du, das hat sich ja Schritt für Schritt aufgebaut. Wann hat's denn damit begonnen, wenn man das jetzt mal als Freelancer auch betrachtet? Also irgendwann ist man im Studium, dann kommt man aus dem Studium heraus und dann beginnt man auch von der Musik zu leben. Hat sich das auch so schrittweise aufgebaut, dass du dann wirklich deinen Lebensunterhalt davon bestreiten konntest? Oder war ein Tag, wo es dann hieß, okay, ich habe jetzt eine Agentur beispielsweise, die kümmert sich darum und jetzt habe ich so viele Konzerte, dass das auch funktioniert?
Also ich glaube schon eher, dass es schrittweise ist, aber es ist vielleicht nicht so ganz stetig, weil natürlich, wenn du, keine Ahnung, einen bestimmten Sprung machst, dann gibt es vielleicht auch wieder Sachen, die dann wie so Selbstläufer sind. Und ich glaube, wichtig ist auch, also auch gerade jetzt vielleicht für jüngere Hörer, einfach dran zu bleiben. Und nee, ich glaube schon, dass sich das so schrittweise dann aufgebaut hat bei mir, ja. Und das Schöne ist auch in der neuen Musikwelt, gibt's ja eben auch die Komponisten und die Komponistinnen. Und wenn du halt mit denen gut klarkommst, dann sind es ja für uns auch wieder Multiplikatoren, weil die werden ja auch manchmal angefragt, was ich für ein Porträtkonzert, und dann sagen die, ah, das wollen wir mit der Frau Kurka machen. Oder ich werde für was angefragt und dann sage ich, ich möchte gern mit dem Komponisten XY arbeiten. Also das ist schon auch so eine, ja, eine schöne Gemeinschaft mit den Komponisten.
Das heißt auch sozusagen, die potenziellen Auftraggeber sind verschiedene. Also du hast jetzt nicht nur mit Agenturen oder nur mit Konzerthäusern und Intendanten oder nur mit Komponisten, sondern also Aufträge kommen quasi aus den verschiedensten Bereichen.
Genau, oder auch, dass mich neue Musikensembles anfragen, ne, weil sie halt sagen, sie haben jetzt ein Programm mit Stimme. Das gibt es auch. Und dann gibt es eben noch die Variante, so wie das Projekt, was ich vorhin erwähnt habe, dass ich, sage ich, einmal im Jahr auch ein Projekt selber organisiere, was dann so ein Herzensprojekt von mir ist. Und da mache ich dann halt ja die Produktionsleitung, also von A bis Z alles.
Und ist es so, dass du auch mit Komponisten sehr eng in Kontakt bist, jetzt abgesehen von irgendwelchen Konzerten, die geplant werden, auch inhaltlich für Stücke? Also bekommst du beispielsweise, werden dir Stücke auf den Leib geschneidert, oder wenn du neue Stücke interpretierst, wie intensiv ist dann auch der Kontakt zur Komponistin oder zum Komponisten?
Also es kommt natürlich auch auf den Komponist und die Komponistin drauf an. Also teilweise ist der Kontakt schon sehr, sehr eng, also mit wem ich ja auch viel gemacht habe. Ich glaube, wir haben mittlerweile, ich weiß nicht, ob es sogar schon 10 Produktionen sind, das ist die Christina C. Messner aus Köln. Und da ist es auch schon so, wenn ich irgendwie merke, irgendwas liegt mir gar nicht, oder dann spreche ich mit ihr. Und es ist manchmal interessant, manchmal merke ich nur, ich habe zwar Vorbehalt, aber dann lasse ich mich drauf ein und dann ist es doch cool. Und manchmal ist es wirklich so, dass wir merken, nee, ich kann was anderes besser, und dann passt sie das auch mit mir an. Und das finde ich schon sehr schön, auch diese Konstellation mit Kollegen, mit denen ich immer wieder arbeite, weil du natürlich irgendwie noch mehr in die Tiefe gehen kannst und dich einfach besser kennst und sie natürlich auch ganz genau weiß, was ich halt wirklich besonders gut kann, und das dann natürlich auch mit reinnimmt in die Stücke. Und das finde ich schon ziemlich cool. Aber ich finde auch manchmal Stücke gut, eben die irgendwas von mir fordern, wo ich so dachte, kann ich das überhaupt? Und dann herauszufinden, wie komme ich da hin? Also ich liebe auch Herausforderungen.
Wenn du jetzt, wir haben ja noch davon gesprochen, auch schon quasi wie die Leute auf dich aufmerksam werden, beziehungsweise von welchen Seiten du auch deine Aufträge da bekommst, was jetzt Konzerte angeht oder auch Impulse. Inwiefern sorgst du dafür, dass Leute dich finden, wenn sie nach einer Sängerin, Spezialistin für neue Musik suchen? Ist das alles Mund-zu-Mund-Propaganda oder bist du da in irgendeiner Form medial sehr präsent?
Schöne Frage. Also es ist tatsächlich mittlerweile auch viel Mund-zu-Mund-Propaganda, und ich glaube, das stellt sich eben ein, wenn wir eine Weile dabei sind und unsere Sachen auch gut machen. Das ist der Punkt, den ich vorhin sagte, auch mit der Hartnäckigkeit oder Nachhaltigkeit. Und also ich hatte immer ein gutes Händchen auch für Pressearbeit, erstaunlicherweise, oder bin immer mit den Herrschaften und Damenschaften von der Presse gut klargekommen oder hatte irgendwie einen guten Zugang. Das hat mir auch immer Spaß gemacht. Es gibt sicherlich auch das ein oder andere, was ich über sozusagen die Internetwelt weiß, wie SEO-Optimierung und keine Ahnung, was es da alles Schönes gibt. Aber da müssen wir jetzt auch nicht reingehen. Und ich habe dann natürlich, darauf spielst du vielleicht auch gerade an mit deiner Frage.
Was?
Vor 2 Jahren, am 10. April 2018, habe ich ja einen Podcast gestartet, Neue Musik leben, wo es ja eben auch um neue Musik geht. Also ich bin da sehr spitz eingestiegen, wie das im Marketing so schön heißt. Und habe aber bewusst deswegen auch das Wort Leben, weil mich halt so das Leben von Menschen, Musikern interessiert und auch wirklich, wie wir Menschen so ticken. Also ich, wie gesagt, ich bin ja auch keine Journalistin, ich bin keine Musikwissenschaftlerin. Aber mich hat halt immer der Mensch interessiert. Wieso macht jemand das so oder wieso macht es jemand anders? Und das konnte ich da halt alles richtig gut zusammenbringen und habe dann auch gelernt, ja, mich an das Sprechen mehr zu gewöhnen, was am Anfang auch eine Herausforderung war, weil, gut, du machst jetzt vor allem Interviews, aber ich mache auch Solo-Folgen und da alleine so vor sich hin zu sitzen, das fand ich am Anfang nicht so inspirierend. Und vor allem habe ich auch festgestellt, dass ich halt als Sängerin gewohnt bin, laut und deutlich und so zu sprechen, und das klang alles auf dem Mikro überhaupt nicht gut. Also das soll ja irgendwie, ein Podcast soll ja natürlich klingen, ne?
Ja, ja.
Und dann kommst du damit so irgendwie so ein bisschen was Geschulten von der Bühne her. Das ist nicht das, was jetzt irgendwie in einem Podcast oder im Funk gut klingt, ne? Das klingt vielleicht auf der Bühne gut. Und genau, und dann habe ich den gestartet und ja, der hat, also bringt mir natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit. Ich kriege auch viele schöne Zuschriften von meinen Hörern aus aller Welt tatsächlich. Und ja, mir macht es halt so wie dir wahrscheinlich auch einfach total viel Freude. Also ich liebe es zu podcasten. Ich liebe dieses Medium. Ich selber bin natürlich auch leidenschaftliche Podcast-Hörerin. Und sicherlich ja, hat dieser Podcast mich auch noch sichtbarer gemacht oder auch ja, mir eine andere Qualität noch als Sängerin hinzugefügt. Ne? Und das wirkt sich durchaus auch in Aufträgen aus.
Jetzt, was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, wie bist du überhaupt auf das Format Podcast gekommen? Also ich meine, ja, du bist ja gerade jetzt auch in meinem Podcast zu Gast, das heißt, ich habe auch einen, also ich habe auch irgendwie schon oft drüber nachgedacht, wieso ich mich gerade dafür, aber wie war das denn bei dir? Also hast du vorher schon so viele Podcasts gehört und hast dir schon so lange gedacht, es müsste auch mal einen geben, oder war das so eine spontane Entscheidung?
So eine Mischung aus beidem. Also es war so, dass ich 2015 angefangen hatte, ein Buch zu schreiben mit dem schönen Arbeitstitel Neue Musik macht meine Stimme nicht kaputt. Das habe ich dann aus persönlichen Gründen erstmal dann auf Eis gelegt nach ein paar Kapiteln. Und ich habe im Herbst 2017 habe ich das wieder hervorgeholt, habe überlegt, schreibe ich jetzt ein paar Exposés an Verlage. Und dann habe ich auch mit einem Förderer gesprochen und der guckte mich nur an und sagte, ach, Frau Kurka, wollen Sie in den heutigen Zeiten wirklich ein Buch schreiben? Machen Sie was mit den neuen Medien. Ja, und ich dachte so, ich und neue Medien? Hallo? Ich war da gerade mal so ein halbes Jahr auf Facebook. Also, wie gesagt, auch da vollkommener Newcomer. Und ich habe aber irgendwie schon ziemlich gern mir, ja, was weiß ich, Gedanken tanken, TEDx, was es da alles so Schönes gibt, auf YouTube angehört. Ich habe auch keinen Fernseher. Also das heißt, ich, wenn ich was konsumiere,
krass, sind
das
Irene, andere Sachen. Keinen Fernseher?
Nein, das ist super.
Aber du guckst dann schon manchmal über dein Tablet irgendwie Netflix-Serien oder
nein.
Sowas. Irene, das ist doch nicht dein Ernst. Was
nein.
Machst du denn? Du drehst deswegen so viele Podcast-Folgen wahrscheinlich.
Genau. Und dann habe ich erst so ein bisschen YouTube gehört und dann hat mir irgendwann gesagt, sag mal, das ist doch irgendwie umständlich, weil ich habe dann immer meinen Laptop so durch meine Wohnung getragen, weil ich das halt gerne so bei Hausarbeiten, beim Kochen oder so auch gemacht habe. Und dann hat jemand gemeint, das ist doch mit dem Podcast viel einfacher. Und ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Habe dann festgestellt, dass auf meinem Handy, wenn man ein Apple-Handy hat, ist es deutlich einfacher, weil da ist die Podcast-App schon vorinstalliert. Alle anderen Handys dürfen sich eine schöne Podcast-App runterladen und habe tatsächlich festgestellt, dass auch ganz viel, was ich sowieso gerne gehört habe, es auch als Podcast gab. Und dann war ich glücklich, weil ich musste jetzt nur noch das kleine Handy durch die Wohnung tragen und konnte da meinen Sachen nachgehen oder habe es natürlich dann auch beim Spazierengehen und so gemacht und habe dann erstmal selber wie bekloppt ja Podcasts rauf und runter gehört. Und genau, ich höre kein Netflix oder schaue kein Netflix.
Du verpasst was, Irene.
Ich lese aber auch Bücher. Ich bin noch ganz analog.
So die geborene Bücher, Podcasterin.
Richtige Bücher zum Anfassen.
Ja.
Und ich liebe es übrigens auch, und das ist für mich auch so ein Argument für Podcast, dass es eben ohne Bildschirm ist. Ich habe so das Gefühl, ich verbringe mittlerweile so viel Zeit am Bildschirm und irgendwie, ich glaube, auch meinen Augen tut es gar nicht gut. Und ich bin über alles froh, wo ich mal nicht am Bildschirm bin. Und da kam mir der Podcast dann auch sehr, sehr gelegen. Naja, und dann habe ich natürlich geguckt, gibt's was für Musik? Weil ich dachte, du hörst ja auch mal einen Musikpodcast. Und das war damals noch ziemlich mau. Es gab ein paar Auskopplungen von irgendwelchen großen Funkhäusern. Aber das war damals, das hat sich jetzt auch schon verändert, wirklich echt Wüste. Und dachte ich, ist ja echt komisch. Und dann habe ich irgendwann auch einen Podcast übers Podcasten gehört. Und irgendwann war halt dann klar so in meinem Hirn, warum machst du jetzt nicht einen Podcast? Es scheint ja was zu sein, was du als One-Woman-Show wuppen kannst. Und ja, und dann habe ich mir die Technik angeeignet. Ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Also habe mir so ein Aufnahmegerät gekauft, habe ein bisschen schneiden gelernt, die Grundkenntnisse und so.
Learning by doing quasi.
Ja, nee, ich habe mir dann, weil als ich das Aufnahmegerät hatte, ich habe das dann einmal angeschaltet und ich habe wirklich Bahnhof verstanden und dachte ich, okay, also wenn wir jetzt hier so weitermachen, dann gibt's den ersten Podcast in 3 Jahren. Und dann habe ich mir Hilfe geholt und habe gesagt, dann hatte ich so 3-4 Sessions über Skype mit einer Frau und dann hatte ich...
Ist sie gezielt darauf irgendwie eingestellt oder war das so quasi so eine Podcast-Beratung oder was war das?
Nee, es ist eine Frau, die wirklich Leuten hilft, einen Podcast zu erstellen. Die hat mir dann auch diesen RSS-Feed für Apple und so eingerichtet und also die hat mich wirklich dann durch alles, was ich noch gebraucht habe, geführt. Wo ich halt jetzt weniger Hilfe brauchte, war... Im Redaktionsplan, den habe ich zwar gemacht, finde ich auch sinnvoll, wenn man das machen möchte, weil wenn man feststellt, na, nach 2 Folgen bin ich durch, muss man keinen Podcast starten. Aber bei mir war es so, ich kann mindestens 3 Jahre senden, also let's go. Und so mit dem Sprechen und so habe ich gedacht, naja, werde ich auch schon irgendwie hinkriegen. Und genau, und dann war es halt noch die Technik. Und das hat sie mir dann gezeigt. Und dann habe ich mir halt so intern meinen Wunschtermin. Ich habe dann immer nur gehört, so aus der Podcast-Community, auf keinen Fall in den Ferien launchen. Also dachte ich, launchen wir nach den Osterferien. Und dann habe ich halt am ersten Tag auch eine Presseerklärung rausgegeben. Wie ich vorhin sagte, irgendwie Presse mag ich. Und die haben sich dann gleich alle auf mich gestürzt. Und dann hatte ich, glaube ich, schon am ersten Tag 100 Hörer.
Was Presseerklärung cool rausgegeben heißt, du hast dann eine Nachricht verfasst und die an die verschiedenen Zeitungen geschickt.
Richtig.
Oder wie hast du das gemacht? Ja, okay, cool. Und also du machst Podcasts, du singst, du hast selbst gesagt, du verbringst sowieso viel Zeit am Bildschirm. Ne? Wie muss man sich denn so deine Arbeitswoche außerhalb dieser Ausnahmesituation, in der wir uns gerade befinden, so vorstellen?
Wie sieht meine Arbeitswoche aus? Naja, ist ja auch immer ein bisschen unterschiedlich. Ne? Wenn Konzerte sind oder Proben sind, dann ist dadurch ja schon die Woche auch strukturiert. Und klar, ich übe zu Hause. Ich übe immer am ziemlich früh am Morgen. Also ich habe ja das wissen meine Hörer mittlerweile ja auch, also zumindest meine Podcast-Hörer, dass ich ja eine Morgenroutine habe, wo ich eben auch Yoga mache. Ich meditiere, ich springe am Trampolin und dann geht's immer ans Klavier zum Üben. Und bis ich fertig bin mit dem Üben, in der Regel gehe ich auch nicht ans Telefon. Ich gucke auch nicht auf irgendwas, was im Computer schon los sein könnte oder am Handy sein könnte. Und dann habe ich so das Gefühl, cool, ich habe das Wichtigste getan und habe einen guten Start. Und dann hängt es halt von ab, was ansteht, ob dann Büro ist, Telefonate führen oder ob ich dann schon zu einer Probe gehe. Oder na, wir haben ja auch immer wieder mal Besprechungen für irgendwas, was irgendwann ansteht mit dem Komponisten, mit dem Veranstalter, mit dem Förderer. Ja, und ich gehe auch gern mal spazieren. Das mache ich ja, wie gesagt, jetzt etwas mehr während der Krise. Ja, was möchtest du da noch wissen?
Nee, das ist eigentlich eine gute Überleitung. Und zwar, es gibt diese wunderbaren Fragen im Podcast. Bei mir gibt's quasi, das hast du aber wahrscheinlich mittlerweile schon rausgefunden, 4 Fragen, die sich an jedes Ende eines Gesprächs immer platzieren. Und das ist eigentlich eine tolle Überleitung, denn voll oft frage ich dann am Schluss die Leute, was sie gerade lesen. Ja, und die meisten beantworten die Frage sehr traurig, oftmals nur mit E-Mails. Weil die ganzen Freelancer so viel arbeiten und dann ihre spärliche Freizeit, stell dir vor, mit am Ende noch irgendwelchen Serien am Fernseher verbringen wahrscheinlich. Und deswegen haben die da plötzlich nie Zeit. Ne? Die sagen, also ich schaffe gerade so meine E-Mails. Und so. Und deswegen fangen wir heute mal mit dieser Frage an, denn du hast ja jetzt vielleicht super Spannendes, deswegen, du sagst, du liest sowieso viel, aber vielleicht liest du jetzt gerade besonders viel. Was liest denn du gerade?
Also ich lese natürlich auch E-Mails. Aber ich lese tatsächlich ja gern und viel. Bei mir ist es immer so, dass ich oft auch Sachen parallel lese. Und ja, ich springe dann mal so hin und her. Dann habe ich wieder mehr Lust auf das oder auf das. Und jetzt habe ich einfach mal so überlegt, ich wusste, dass die Frage kommt. Ich habe mich ja vorbereitet.
Ja.
Und nutze das dann mal. Also ein Buch, was ich ganz toll finde, wo ich auch noch nicht ganz durch bin, ist das Wort, ist das Buch Becoming, meine Geschichte von Michelle Obama. Mhm. Und ich finde das total faszinierend, also weil die ja auch wirklich aus ärmsten Hause kommt und wie die so groß geworden ist und wie die sich so entwickelt hat und wie das alles so gekommen ist und ja, wie die auch so ein, ich finde einfach auch eine sehr beeindruckende Frau ist und Mensch ist. Aber wie gesagt, das ist ein dickes Buch, da bin ich noch beschäftigt. Und eins meiner Lieblingsbücher habe ich noch mitgebracht. Das heißt, das habe ich auf Englisch gelesen. Das heißt Give and Take von Adam Grant. Mhm. Und da geht es, das passt vielleicht jetzt auch ein bisschen zu der Krise, da geht es um Geben und Nehmen. Und wie wertvoll das ist, auch einfach zu geben. Also er schreibt, ne, es gibt halt Menschen, die immer nur geben. Es gibt die immer matchen. So ungefähr, wenn du mir was gibst, gebe ich dir auch was zurück. Und dann gibt es Leute, die tatsächlich eher die Nehmer-Mentalität haben. Und er beleuchtet das ja und bringt auch gerade auch für die Geber ganz tolle Beispiele, was es da auch für Communities und Tauschbörsen gibt. Und auch Menschen, die man jetzt eigentlich so wir jetzt so gar nicht kennen, die aber teilweise dann auch so, was weiß ich, in der Welt von Apple, Microsoft so die totalen Helden sind und so, weil die einfach, also mich hat es sehr bewegt und ja, je nachdem, wo für uns jetzt alle die Reise hingeht, hoffe ich ja auch, dass wir ein anderes Miteinander finden oder eine Kooperation oder Co-Kreation und in dem Sinne, ja, give and take.
Okay, was übst du gerade?
Was übe ich gerade? Habe ich ja vorhin auch schon erwähnt. Mein September-Repertoire und eben Mozart, Händel und Bach.
Der Podcast hat, also der ist auf allen Plattformen online, hat aber parallel auch eine Playlist bei Spotify. Weites Feld, die Playlist heißt die. Und da darf jeder Gast, wenn er möchte, einen oder auch gern mehrere Songs hinzufügen. Fällt dir spontan was ein, was du gern zur Playlist hinzufügen würdest?
Also ich habe da auch drüber nachgedacht, weil ich ja wusste, dass du mich das fragen wirst.
Ja.
Ich habe tatsächlich, so wie ich auch kein Netflix-Abo habe, auch gar kein Abo irgendwo an Musik. Das liegt aber auch daran, mir ist das schon im Studium aufgefallen, dass es auch so, sage ich, zwei Sorten von Musikern gibt. Es gibt die üben den ganzen Tag und ziehen sich dann noch 10 CDs rein. Damals gab es CDs. Mhm. Und die anderen üben auch den ganzen Tag und dann ist still. Und ich gehöre zu der zweiten Kategorie. Das heißt, ich höre zu Hause so gut, also außer ich höre es zu Arbeitszwecken, keine Musik. Ich habe aber trotzdem ein bisschen nachgedacht. Und das, wen ich früher sehr gerne gehört habe, wenn ich CDs gehört habe, ist Maria Callas. Und ich würde dir den Track Casta Diva empfehlen. Bellini aus Norma. Und ich mag ja auch Mittelaltermusik sehr gerne, Hildegard von Bingen. Und da finde ich, dass die Maria Jonas mit Ars Choralis auch ganz wunderbare Arbeit macht. Und vielleicht findest du da was Schönes.
Okay, super. Das wird sofort auf die Playliste gesetzt. Du hast jetzt schon so ein bisschen von deiner Morgenroutine erzählt. Deswegen bin ich gar nicht sicher, ob du am Ende eines Tages das verspürst, was viele andere, die vielleicht keine so tolle Morgenroutine haben, am Ende so eines Tages verspüren. Nämlich, du weißt ja selbst, wie es ist. Man ist viel unterwegs und man hat so viel im Kopf, weil so viele parallele Projekte, die nächste Podcast-Folge muss gelauncht werden und das Konzert steht an und so weiter. Und manchmal hat man einfach das Gefühl, man muss, wenn man abends nach Hause kommt, mal irgendwas machen, was einen mal kurz jetzt von der ganzen Flut abkapselt, um einmal zur Ruhe zu kommen. Hast du irgendeinen Trick, was du nach so einem vollen Tag machst, um runterzukommen?
Also es gibt tatsächlich was ich auch noch liebe, neben Meditieren und Yoga. Ich bin the Queen of Badewanne. Also ich bade immer total gern warm und heiß. Ist natürlich auch super, wenn mal eine Erkältung im Anflug wäre und ich kann mich da super entspannen und ich liebe es. Und wenn ich zum Beispiel auch von einer Reise zurückkomme, ist das so für mich ein Ritual, dass ich dann erstmal in meiner Wohnung bade und dann gehe ich ins Bett. Und ansonsten habe ich tatsächlich das Glück, dass ich einen sehr guten Schlaf habe, auch ziemlich gut einschlafe. Also dieses, dass ich jetzt irgendwie überdreht bin und gar nicht runterkomme, das kenne ich zum Glück nicht. Und ja, meine Arbeitsabläufe, ich glaube, ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Das habe ich in den USA in meinem Studium gelernt. ich bin halt so ein Freund von kleinen Schritten und ich bin eher jemand, der so jeden Tag ein bisschen was macht und dann kommt was Gutes am Schluss bei raus und es macht mir aber keinen Druck. Und aber da gibt's auch, jeder ist anders, ne? Es gibt auch Leute, die unter Druck richtig, richtig gute Sachen zustande bringen. Also da muss jeder so für sich gucken. Aber ja, also bei mir war immer das Kriterium, wenn ich mir eine Wohnung ausgesucht habe, sie muss eine Badewanne haben.
Okay, das ist schon mal ein guter Tipp. Irene, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei Weitesfeld zu Gast zu sein. Die Folge wird ja auch an einem ganz speziellen Datum ausgestrahlt, haben wir gesagt. Du hast ja gesagt, dein Podcast ist schon 2 Jahre alt. Wann war denn der erste Podcast-Tag?
Der erste Podcast-Tag war tatsächlich der 10. April 2018.
Das heißt, ich habe die große Ehre, dich an deinem Podcast-Geburtstag bei Weitesfeld begrüßen zu dürfen.
Oh, das freut das mich ist natürlich so schön. Sehr.
Und ich bin ganz gespannt und werde natürlich auch den Link zu deinem Podcast in die Shownotes packen. Denn je mehr Podcasts man über die ganze Szene der neuen Musik hören kann, desto besser, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Also pass gut auf dich auf, bleib schön gesund.
Und du auch.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.